Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir reden mit drei interessanten Gästen über drei kontroverse Themen. Und zwar mit dem Mike Egger. Er ist Nationalrat SVP Kanton St. Gallen. Mit dem Marianne Binder, Nationalrätin Die Mitte Kanton Aargau. Und dem Markus Sompfleger und Chefredakteur vom Nebelspalter. Unsere Themen sind der Krieg in der Ukraine, logisch. Wie kann der Westen den Wladimir Putin stoppen? Was kann man glauben? Was ist Propaganda? Schweizer Neutralität, beschädigt oder modern interpretiert und Filmgesetz müssen Netflix und Co. für das Schweizer Filmschaffen geschröpft werden. Fangen wir an mit dem Krieg in der Ukraine. Wie kann da Wladimir Putin gestoppt werden? Du, Markus, hast vor ein paar Wochen einmal geschrieben, eigentlich nur durch Aufrüsten, durch ein Eingreifen auch von der NATO. Viele Leute malen dann den Dritten Weltkrieg sofort an die Wand, dass würde ich jetzt nicht direkt befürchten, aber wenn ich in der letzten Zeit lese, dass der Wladimir Putin gewisse Ziele hat und er muss auch einen Sieger ringen, dann wird er die nicht hergeben. Dann kannst du noch lange mit der NATO kommen.
Gut, ich glaube, ich habe es nicht so stark geschrieben, dass ich gesagt habe, gerade eine Intervention, sondern ich habe gesagt, No-Fly-Zone. Das fände ich schon mal sehr wichtig und eigentlich nur in der westlichen Ukraine wäre schon mal gut. Aber letztlich bin ich schon überzeugt, dass der Putin entweder den Krieg verliert, weil die Ukraine, das haben wir jetzt alle gesehen, stärker ist, als alle gedacht haben. Oder, wenn er gewinnt, dann haben wir sowieso im Westen ein riesen Problem und dann kommt einfach der nächste Krieg. Und von dem her bin ich eigentlich schon der Meinung, dass wenn es jetzt so sollte sein, dass die Ukraine richtig Probleme bekommt und wir merken, hey, das geht in einen Sieg rein von Putin, dann wäre ich schon dafür, ja. Wäre ich dafür, dass NATO.
Die Frage ist, was heisst ein Sieg von Putin? Also, wir müssen sicher dann eben diskutieren, was wäre eigentlich ein möglicher Weg hin zu einem Frieden? Was müssen wir ihm zugestehen? Wahrscheinlich muss man ihm etwas zugestehen, wenn das total blöd tönt jetzt im Moment. Aber er hat die Ziele, wo er will, die Krim behalten und er will die Donbass-Republik behalten, neutrale Ukraine.
Gut, das ist noch schwierig, oder? Wenn jetzt, sagen wir, es kommt ein Friedensstand zwischen der Ukraine und Russland. Und die tun sich einigen. Und die Ukraine tut selber sagen, wir gehen die Krim auf und das Gebiet vom Donbass. Fände ich schlimm. Wäre ich eigentlich dagegen. Aber dann ist es viel schwieriger für die NATO zu sagen, ja, jetzt können wir intervenieren. Also, das ist unrealistisch. Also, sobald die zwei Länder sich würden einigen auf irgendetwas, dann ist das erledigt, oder? Aber wäre natürlich ein Sieg von Putin. Und ein richtiger Sieg von Putin, und ich glaube, das hätte er am Anfang wirklich wollen. Er wollte die Regierung wegbomben. Und ob er dann das ganze Land noch besetzt hätte, oder irgendeine Marionettenregierung eingesetzt hätte, die dann 10 Jahre hätte dürfen spielen, sie wären ein eigener Staat, und dann hätte er es dann irgendeinem eingesackt, das spielt keine Rolle. Aber ich glaube, das Szenario, das erste, das zweite, was ich jetzt erwähnt habe, ich glaube, das ist unrealistisch jetzt geworden. Also das haben wir gesehen. Also die Russen sind weniger stark, als sie denken.
Marianne, was denkst du? Ich lese ja Sachen, wo einem einfach nur der kalte Rücken abläuft. Wenn ich jetzt lese, dass die staatliche Agentur gesagt hat, es braucht eine Nazifizierung, nicht nur von der Armee und von der Regierung, sondern alle Ukrainer werden von den Russen als Nazis angeschaut. Also irgendeine Zeitung hat geschrieben, das ist eine Anleitung zum Völkermord.
Also ich muss sagen, mich treibt der Krieg schon wahnsinnig. Ich muss wirklich sagen, das ist jetzt in Europa nicht das erste Mal, dass auf dem Gebiet seit dem Zweiten Weltkrieg ein Krieg stattfindet. Es war ja auch in Jugoslawien, Kosovo. Aber es treibt einem unglaublich. Die Gräueltaten, die Brutalitäten von dieser Armee, wo wahrscheinlich ja auch, das sind Soldaten, die kommen nicht von der hippen Szene von Moskau, die kommen von irgendwoher, denen hat man irgendetwas erzählt. Aber die unsägliche Brutalität vor den Augen der Weltöffentlichkeit, wo man das Muster ja noch hatte, Tschetschenien, Syrien, das sind ja, ist ja ähnlich vorgegangen, wo er alles vertätscht, verklopft, wo er die Zivilbevölkerung dermassen plagt, ist für mich, da treibt mich wahnsinnig um. Und darum auch die Frage, oder?
Natürlich, dass jetzt irgendwo eine Einigung noch viel, viel schwieriger geworden ist, weil wenn ich in Ukraine wäre, ich würde durchdrehen. Und du musst über einen riesigen Schatten kumpeln und trotzdem ist ja das einzige mögliche
also das ist das, was ich sage, oder? Wie will er nachher, oder? Wenn es jetzt noch eine Einigung gibt, oder? Wie will er nachher das Land, das er so zerstört hat, wie will er in diesen Ruinen, oder? Wo er, Der ist unsäglich schaden und die unglaubliche Brutalität, die da gewütet hat. Wie will er nachher, oder? Können das Land so organisieren, dass dann die Ukrainerinnen und Ukrainer dort noch wohnen? Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich schon das Ziel, das du jetzt vorher angesprochen hast, wo ja auch die Nachrichtenagentur, die russische, so verbreitet hat, dass es eben die Menschen dort nicht mehr geben soll und der Staat in dieser Form so nicht mehr.
Das ist völlig
und das ist ja nicht einfach Propaganda.
Also das, da würde ich jetzt sagen, das könnte der Westen einfach schlicht nie akzeptieren. Über den anderen Ansatz, finde ich, kann man reden, oder? Dass man sagt, ja gut, irgendein Kompromiss mit der Krim und dem Donbass, das ist vielleicht dann zwar, es wäre ein sehr wüstes Präjudiz, aber es wäre vielleicht ein Kompromiss, den die Ukrainer könnte eingehen.
Zuerst gilt es, glaube ich, festzuhalten, dass der Krieg wirklich zu verurteilen ist. Ich glaube, wir sehen die schrecklichen Bilder, wir sehen auch das barbarische Vorgehen. Aber Krieg müssen wir nur entschärfen und Frieden bringen wir nur an, wenn wir die Konfliktparteien, egal wie schwierig das ist, aber wir müssen die an einen runden Tisch bringen, wir müssen die dazu bewegen, dass sie miteinander schwätzen und wir müssen schauen, dass Lösungen geschaffen werden können. Und das heisst wahrscheinlich von beiden Seiten Zugeständnis. Und ich glaube, diesen Weg müssen wir weiter konsequent verfolgen. Die Schweiz muss weiter probieren, um auf dem diplomatischen Weg Druck zu machen. Man kann schon immer Sanktionen aussprechen. Aber ich frage mich einfach bei diesen Sanktionen, wer wird am Schluss der Leidtragende sein? Es werden leider nicht Politiker sein, die das verursachen. Es wird die Bevölkerung sein. Es werden sowieso die Ärmsten sein, die am stärksten darunter leiden. Und das gibt mir ein bisschen zu denken.
Also es ist eigentlich ein Plädoyer gegen harte Sanktionen.
Ich glaube, die Schweiz, gerade in der Funktion als neutrales Land, hätte den Weg gehen mit aller Kraft probieren, die Konfliktparteien an den Tisch zu holen. Und das können wir jetzt nicht mehr. Da können wir jetzt wirklich nicht mehr. Die Chance hat die Schweiz leider vergeben. Aber mich stört das sehr stark, dass jetzt ein Erdogan die Verhandlungen führt. Das wäre eigentlich für mich ganz klar die Rolle der Schweiz. Und diverse Botschafter sagen, das ist nicht mehr möglich. New York Times hat getitelt, dass die Schweizer Neutralität beiseite geschoben hat.
Aber über das
und das ist sehr bedenklich.
Also über das können wir ja dann immer noch reden, oder? Über das Thema
der Neutralität. Ich würde sagen, das machen wir als zweites Thema.
Aber was er einfach wollte sagen, dass haben Helmut Schmidt und Helmut Kohl beide gesagt. Jetzt, wir reden ja immer noch über die militärische Stärke. Man ist, und man muss die fragen, wieso machen die Ukrainer das, dass sie nicht einfach den Russen gesagt haben, also gut, toll, kommen hier in das Land hin. Wieso genau wissen, dass es nachher noch schlimmer wird als vorher? Weil sie nicht wollen unter russischer Herrschaft sein, weil sie sich darauf verlassen haben, seit 1994, dass ihre Integrität innerhalb von diesen Grenzen gewahrt wird. Und das Zweite ist, da haben Helmut Schmidt und Helmut Kohl immer gesagt, Verhandlungen, die kommen immer zuerst, die sind immer zuoberst, aber man muss militärisch so stark sein, dass der andere gezwungen ist, am Verhandlungstisch zu kommen. Und das ist natürlich, die Balance ist in Europa völlig aus dem Lot
gelaufen. Also da bist du voll dafür, dass man voll mit mehr Waffen, mit schweren Waffen, jetzt dem Putin die Schranken zeigt.
Ich glaube eben, Putin kann man nur stoppen, indem man militärische Stärke zeigt. Das habe ich jetzt versucht zu sagen. Ich weiss es ja nicht, wie weit man das in der Ukraine noch machen kann, wenn die NATO nicht hilft. Ich sage nur eins, NATO selber und auch die westlichen Staaten, das haben die Amerikaner immer gesagt, haben ihre Verteidigungsetat dermassen runtergefräset, dass natürlich die Bedrohungssituation, die so von so einem Westen kann ausgehen oder irgendwo völlig unterschätzt werden kann. Man muss sagen, also, die wehren sich ja nicht mehr. Die Schweiz im Übrigen auch. Wir hatten in den 90er Jahren noch einen Verteidigungsetat von etwa 1,7%, 2%, sagt ja die NATO. Sind sie ja verpflichtet, oder, vom BIP? Wir haben jetzt noch 0,8%. Und darum ist natürlich schon die Frage, wenn wir die Wehrbereitschaft so nicht haben, das war das Prinzip vom Kalten Krieg, ob das ein gutes Prinzip war oder kein gutes Prinzip, die unsägliche Anhäufung von Waffen. Aber das war die Idee, oder, dass man eben sich gegenseitig in Schach halten.
Und da bin ich mit dir völlig
das stoppt ihn, oder, wenn er Respekt hat.
Wir müssen schauen, dass wir eine stärkere Schweizer Armee auch aufbauen können. Wir müssen auch hier schauen, dass wir eben können gegen uns auch ein starkes Signal abgeben. Man hat den F-35, dass man den jetzt schnell beschaffen, ist essentiell. Dass man auch mehr finanzielle Mittel für die Schweizer Armee bereitstellt, ist essentiell. Und
darum fordern wir da ja eine Höchststockung von 2 Milliarden Franken. Da sind wir uns einig, aber das ist nicht der Punkt, der mich interessiert. Was, bist du nicht einverstanden?
Nein,
das muss man aufstocken.
Wir brauchen 72. Ich bin die bürgerliche Partei und ihr seid ja Vertreter von zwei bürgerlichen Parteien. Ja, ich finde, Viola Amherd sollte jetzt hinstehen und sagen, wir brauchen 72. Und wieso wenn 72? Wir irgendwie doppelt so viel.
Wieso?
Weil wir Gott verdeckelt sowieso viel zu schwach sind. Wir sind schwach. Die Finnen haben auch mehr. Ja. Die Finnen haben 80 jetzt beschäftigt. Mhm. Befasst, sie sind ein kleineres Land als mehr übrigens. Ein bisschen grösser, aber kleiner.
Sind
ein bisschen
exponierter gerade jetzt.
Ist mir doch gleich. Nein, ich sage nur, ich finde das ja sehr richtig, oder? Die Aufrüstung ist ja Konsens jetzt unter den bürgerlichen Parteien. Aber macht etwas, bitte, macht Fürsche. Das ist wahnsinnig, wie das lang geht. Und okay. Die lächerliche Diskussion, die wir jetzt noch haben, ob wir jetzt da irgendwie uns noch annähern oder der NATO, was für ein Blödsinn. Wir müssen zuerst mal etwas zu bieten haben und dann ist NATO auch interessiert. Und reden wir nicht von der NATO, reden wir von Amerika. Es geht ja nur um Amerika. Das ist auch so eine Lebenslüge, wo viele Politiker, vor allem auch die Linken natürlich jetzt verbreiten. Ja, wir mit der EU besser kooperieren, sicherheitspolitisch und so weiter. Mumpitz. Es geht um NATO. Es geht um die USA. Und die USA ist ja in vielen Kreisen nicht so wahnsinnig beliebt. Aber ich möchte noch schnell etwas betonen, was du angesprochen hast, oder? Erstens glaube ich, wenn der Westen einen Fehler gemacht hat, dann nur das. Dass wir nicht aufgerüstet haben. Seit 2014 hat man es genau gewusst. 2014 hat der Krim einfach genommen. Nachher haben wir nichts gemacht. Völlig klar gewesen aus meiner Sicht. Das ist der erste Schritt. Jetzt kommt der nächste. Kann das Baltikum sein? Es kann die Ukraine sein. Ich habe immer gemeint, die Ukraine, und das habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen recht gehabt. Die Ukraine ist schon ein grosser Brocken. Schafft er das überhaupt? Ich habe immer eher gedacht, ja, vielleicht eher Baltikum und NATO macht nichts. Der grösste Fehler, und das kann man auch noch betonen, sind die Deutschen. Schlimmste Land in Europa ist eigentlich Deutschland. So ein grosses Land mit so einer grossen Verantwortung, eine Bundeswehr zum Lachen. Und ich meine, Putin hat ja, Angela Merkel ist ja dann die ganze Zeit, hat sie ihm hofiert. Hat Gas gekauft, alles und so weiter.
Ja gut, die Abhängigkeit vom Russen.
Kein Wunder, dass der Putin gefunden hat, wir machen das. Genau.
Aber jetzt muss ich mal etwas sagen. Du bist ja immer auf dieser Linie jetzt seit Kriegsausbruch. Und ich habe jetzt nochmal die Rede gelesen, die der Putin im 2001 vor dem Deutschen Bundestag hat. Und ich war erschüttert gewesen. Der Putin hat eine sehr gute Rede gehalten und hat dafür plädiert, dass Europa und Russland zusammenarbeiten, weil Europa der Russen näher ist als Amerika. Dort ist noch ein Ozean dazwischen. Er hat den Goethe zitiert, er hat den Kleist zitiert, er hat an Humanismus appelliert. Ja, nein, also Entschuldigung,
er
hat
gesagt, Ein Rückfall
im Stalinismus, hat er gesagt, wird nie mehr möglich sein, es war eine Katastrophe, wir wollen eine Demokratie, wir wollen eine Marktwirtschaft. Und irgendwo ist dort etwas total schief
gelaufen. Nein, er hat dort schon gelogen. Wir wissen doch, dass der nicht für Demokratie ist. Hey, Entschuldigung, der Putin hat mit Demokratie nie etwas am Hut. Also einfach gar nie. Marktwirtschaft, nein, ich finde, das ist von Anfang an klar gewesen. Das ist ein Mann, der hat seine ganze Karriere in einem der brutalsten Geheimdienste der Weltgeschichte gemacht. Entschuldigung. KGB ist nicht so brutal wie die Vorgängerorganisationen, oder? JECA und so weiter. Aber das ist ein institutional Memory, die die haben im Geheimdienst. Das ist wie wenn die Gestapo praktisch der Bundesnachrichtendienst praktisch, oder? Das Gleiche noch heute wäre. Und das ist nicht der Fall.
Und darum wundert es mich eben auch, dass gerade gewisse, eher Kräfte von der rechten Seite, so einen ehemaligen KGB-Heini hinten reinlaufen, sich dort mit ihm identifizieren. Nein, ich meine, ich muss es wirklich
das
sagen,
oder?
Ich
bin es in der Schweiz.
Ja, also.
Ich glaube, wir verurteilen alle scharf.
Ja, aber
es ist noch mal ganz klar gestellt, dass das so lohne ich nicht gelten. Wir verurteilen den Krieg scharf. Aber wir appellieren auch
am
Bundesrat, dass die Neutralität war.
Ja, aber über das reden wir dann noch.
Ich kann persönlich eine Meinung haben als Schweizer, da dürfen wir haben. Ich kann das verurteilen. Wir müssen das verurteilen, sogar aus meiner Sicht. Aber offizielle Schweiz hat sich an die Verfassung zu halten, hat sich an die Neutralität zu halten. Und das ist unsere Außenpolitik. Und Krieg nochmal. Lösen wir nicht mit Maschinengewehr, sondern die Schweiz kann Krieg nur lösen und für Frieden sorgen. Gut, also wenn wir Tisch wie wir sitzen.
Also jetzt wird jetzt ein Krieg, dass ich einfach mal
lenken muss. Jetzt wird fix so.
Ja, genau. Also
genau.
Aber ich werde ja wohl können jetzt, also du redest mir einfach drei, oder? Ich wollte dir jetzt sagen, ich habe gesagt, bei gewissen Vertretern von eurer Partei oder von der rechten Seite, da hast du dich offenbar gerade betroffen gefühlt. Ich muss dir wirklich sagen, ich bin ein Kind vom Kalten
Krieg. Das ist nämlich der wunde Punkt, den finde ich ganz interessant. Es gibt ja jetzt die unheilige Debatte über sogenannte Putin-Versteher.
Ja.
Ja, du musst doch verstehen, was passiert. Das heisst nicht, dass du Verständnis hast. No. Also dafür, dass du
eine Regel hast.
Du musst doch verstehen, was passiert, damit du einen Weg skizzieren kannst.
Oh, das ist ja ein Reden. Das ist jetzt wirklich dumm. Also, da tun wir uns dumm verkaufen. Bitte, also, das Wort Putin verstehen ist ein Schimpfwort, das ich nie benutze. Das ich nie benutze, wo es darum geht, Leute zu denunzieren. Wo finden, der Putin hat nicht alles falsch gemacht. Und der Putin, der hat, wie soll ich sagen, hat Sachen gemacht, weil der Westen Fehler gemacht hat. Ja. Ich teile den Eindruck nicht. Deshalb habe ich es vorher betont. Ich finde es völlig naiv.
Doch, du bist auch
Fehler. Genau. Nein, aber das ist nicht entscheidend. Das ist wie wenn du Hitler sagst, ja, das Versailler-Vertrag war ein Problem gewesen. Ah, okay. Das ist, das geht
halt,
nicht.
Halt.
Ja, aber kann ich
nicht sagen, lass mal, Reto.
Also, ich meine nicht.
Reto, das ist,
also, hört ihr mich nicht gerade?
Der erste Teil.
Nein, jetzt kommt Marian.
Der erste Teil würde ich sagen, ja, der zweite Teil eben nicht, aber. Osterweiterung also, der NATO.
Also,
Ukraine als Pufferstaat. Es gibt genug Argumente, die man muss.
Ja, aber es gibt kein Argument, in den Staat hineinzugehen, Völkerrecht zu verletzen, Menschen umzubringen, auf der offenen Straße zu verschiessen. Und
nicht.
Es gibt null Argumente. Und ich möchte jetzt nochmal, was der Putin
macht. Nein, was muss man machen, um zu einem Frieden zu kommen?
Ja, also, jetzt tun wir mal. Nein, ja, aber ich habe jetzt ein anderes. Ich habe jetzt irgendwo. Etwas, das ich einfach zu Ende führen will. Wie man den Putin kann verstehen oder nicht verstehen. Oder ich sage euch einfach, ich bin wirklich das Kind vom Kalten Krieg. Du ja auch. Wir haben den Kalten Krieg erlebt. Ich auf die Welt gekommen bin, 3 Jahre später, ist eine Mauer gebaut worden, quer durch Europa durch. Es ist 30 Jahre gestanden. Wer über die Mauer hat wollen, oder hinter dran das grösste Gefängnis, das die Welt je gesehen hat. Wer über die Mauer hat rein wollen, ist verschossen worden. Ich bin in Österreich bei meinen Verwandten gewesen, habe die Wachturm gesehen. Also die ganze Brutalität von so einem Regime, das ist ein Erleben von unserer Kindheit oder von meiner Kindheit. Die Gefahr, oder, die von so einem ausgeht, die habe ich nie unterschätzt und ich habe nie verstanden. Wieso hat man die Naivität gehabt? Da gehe ich mit dem Markus so meinig. Wieso hat man die Naivität gehabt, dass der nicht einfach das völlig anders sieht, dass der im Westen erzählt, was er will? Er ist ein ehemaliger KGB-Chef, er ist ein Kommunist. Und darum nochmal, oder? Ich habe die russische Führung, oder? Die ähnlich korrupte Führung, wie sie jetzt ist, natürlich so erlebt, dass sie sich alle Vorteile, die Oberelite rausgeholt haben. Und dass ich den Kommunismus wie auch den Faschismus, der real existierende, als ähnlich brutal empfunden habe. So bin ich geprägt. Und darum glaube ich dem nicht.
Mike.
Und verstehe nicht, wie man den noch verstehen kann.
Aber da haben wir ja sogar auch einen Konsens. Wir sagen einfach, wer ist der Weg, dass man schnellstmöglichst einen Waffenstillstand herbringen, dass das Blutvergießen, das Elend endlich aufhört und die Überlegungen müssen doch machen. Das ist unsere Aufgabe.
Aber Mike, da hat die Schweiz keine Rolle zu spielen.
Schau, das aber wir müssten uns einbringen.
Wenn
der Erdogan kann eine Rolle spielen
kann, ja, der Erdogan ist ein
größeres Land.
Nein,
ja,
habe ich nicht.
Ich glaube,
nicht. Hey, wir hätten uns müssen verlügen auf eine Art, die so grusig gewesen wäre, dass ich gefunden hätte, hey, Schweiz, das geht zu weit. Ich bin absolut für Neutralität. Aber wenn du jetzt siehst, was der Putin verlangt, was der Putin würde als Neutralität verstehen von der Schweiz, dann hätten wir uns müssen auf eine Art verbeugen, wo wir mit Ländern in einen Konflikt hineinkommen, wo seit 70, 80 Jahren auf unserer Seite stehen. Ich will keinen Streit.
Also
ich will doch keinen Streit. Ja, das ist doch klar, Reto. Entschuldigung. Das ist doch klar, dass der Westen. Ich rede doch vom Westen, ist ja logisch.
Sag's doch.
Nein, also bitte. Aber nein, du musst mich da total durcheinander bringen. Das ist nicht
nötig. Ja, nein, Jesus Gott.
Großbritannien, Amerika, das sind Länder, wo wir Kopfendeckel seit 200 Jahren unsere Existenz verdanken. Mhm. Ich tue doch nicht in so einer Krise, wegen so einem Vollidiot wie Putin, tue ich die Neutralität aufheben, die nur im Sinn von Putin gewesen wäre. Das muss ich einfach sagen. Und dass eure Partei, Mike, das verstehe ich nicht, dass eure Partei, und Marian hat schon recht, es gibt bei euch genug Leute, die einfach unglaublich verständnisvoll über die russische Politik in den letzten 10 Jahren nachdenken. Unglaublich verständnisvoll. Und einfach naiv oder Moll. Entschuldigung. Der Reto hat das schon so. Ich meine,
ob wir die NATO
Osterweiterung
zugelassen oder nicht? Du bist ja der Biograf von Christoph Blocher.
Christoph Blocher hat nicht so
gut. Sehr gut. Und er ist heute im Streitgespräch beim Tagesanzeiger, sagt, sagt er, es braucht eine umfassende Neutralität. Wir wollen in die Verfassung hineinschreiben.
Ja, das ist okay.
Dass, und er hat gefragt, das heisst ein Sanktionsverbot. Er sagt ja, weil wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg. Dann ist die Frage, aber dann wollen sie ja quasi, dann sind wir eben genau das, was du kritisierst. Dann tun wir uns quasi auf die Seite von Putin schlagen und ihm noch helfen. Und dann sagt er, nein, wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir nicht der Platz sind, wo die Sanktionen können umgehen werden.
Ja, aber Reto, die Differenz, die wir vorher angesprochen haben, ist die, wie tut man Russland beurteilen vor dem Krieg? Und es gibt eine starke Schule in der Schweiz, und da sind viele Leute, die in deiner Partei sind, die der Meinung sind. Und man kann über das diskutieren. Das ist nicht so, dass ich das schlimm finde, dass man sagt, ja, die EU hätte oder die NATO hätte sich nicht so ausbreiten und das ist wie eine Provokation für die Russen. Ich teile den Eindruck nicht, ich finde es naiv. Ich finde es naiv und ich muss dir sagen, das meine ich, habe ich vorher gemeint, ich verstehe es nicht, dass Leute, die in der SVP sind, die so ein Verständnis haben für die Geschichte von diesem Land, die so genau wissen, wir sind ein kleines Land und seit wann sind wir auf der Seite von so einer grossen?
Wir sind doch eben genau auf keiner Seite.
Ja, ja, aber weißt du, das, genau das stimmt jetzt, doch nein, das ist einfach richtig. Nicht.
Und was haben wir im letzten Jahr
zweite Weltkrieg.
Da hat der Guy Parmelin hergebracht, dass der US-amerikanische Präsident in Genf mit dem russischen Präsident Gespräche führt. Und dort
hat
müssen wir
das hat
dort
das
müssen wir
das
an, aber dort,
das
dort, dort, dort müssen wir genau
was
zurück. Dort müssen wir zurück.
Aber, hat das
aber wir lösen doch nicht, wenn wir einfach mit dem Finger auf jemanden zeigen, die Probleme. Dann tun wir das Blutvergüssen weiter vorantreiben. Und das will ich nicht, das will wir von der SVP nicht. Wir verurteilen den Krieg aufs Schärfste. Aber wir appellieren nochmal an die offizielle Schweiz, dass man probiert, die guten Dienste anzubieten. Und das ist unser Job. Das wird auch in der ganzen Welt akzeptiert. Und mich stört das wirklich, dass jetzt die Friedensverhandlungen ein Erdogan anführt. Das wäre der Job von der Schweiz.
Also, da muss er jetzt einfach etwas anderes sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg haben wir nicht gewonnen. Einfach wegen der Neutralität.
Aber wir haben überlebt.
Nein, wir haben überlebt im Zweiten Weltkrieg, weil am Schluss auch die Richtigen den Krieg gewonnen haben und dann dazu noch zusätzlich, oder, wir aus diesen Klauen entlassen worden sind. Das haben die Russen nicht gemacht. Die Russen haben die ihre sogenannten befreiten Länder dann eben auch wieder unterjocht. Und natürlich, oder? Die Neutralität, die wir dort gelebt haben, in einem gewissen Sinn. Ich wollte ja dieser Aktivdienstgeneration nicht einmal einen Vorwurf machen. Die haben versucht, in diesem Hexenkessel zu überleben. Innerhalb von Europa, rundum sind die Länder im Krieg gewesen. Der Hitler war natürlich die Achsenmächte nicht interessiert gewesen, dass man unser Land verbombert. Sie haben ja wollen ihre Transporte durch die Schweiz durchmachen. Also, das sind alles Elemente gewesen, die dazu geführt haben, dass wir am Schluss überlebt haben. Und die Aktivdienstgeneration und auch die Zivilgesellschaft hat viel gemacht. Aber wir haben uns nachher auch müssen, im Zusammenhang mit dem Bergier-Bericht, messen dran, was denn genau, wie wir unsere Neutralität ausgelegt haben. Und ähnlich wie jetzt, oder? Ähnlich wie jetzt, wo wir die Sanktionen nicht würden mittragen, ja, jetzt lass mich auch ausreden, wo wir die Sanktionen nicht, du machst es um, wo wir die Sanktionen nicht, genau, wo wir die Sanktionen nicht zusammen mittragen, oder? Müssen wir uns doch genau die Frage stellen, oder? Heisst neutral sein, neutral, Unrecht und Recht, nicht mehr richtig zu werten. Wer ist eben nicht mehr neutral?
Genau, und zweite Mal zu Markus. Das ist wirklich interessant, dass du so vehement gegen das redest, weil das ist doch, das gilt auch seit ewig, dass die Schweiz neutral ist, auch damit sie kann eine Vermittlerin sein. Das haben ja, das ist wie ein Kongress 1815, das hat man schon so wählen, das haben wir nicht.
Wir haben nie etwas vermittelt. In Wiener
Kongress
haben wir doch
nicht internationale Verhandlungsorte.
Wiener Kongress haben wir doch nichts vermittelt. Was soll das eigentlich? Nein, das sind unsere Diplomaten, deshalb bin ich überrascht, dass du meinst, Egger ist plötzlich ein Fan ist vom EDA. Nein, unsere Diplomaten haben das nachher erfunden, damit sie auch eine gewisse Tätigkeit haben. Aber letztlich ist nicht unser Ziel, sie zu vermitteln, sondern der Punkt ist immer gewesen, und das ist wirklich praktisch seit 1515 so, wir sind ein Kleinstaat, und in einer Welt von Grossmächten, die sich gegenseitig abschlachtet, ist es besser, du nimmst nicht Partei, sonst hätten wir nicht überlebt. Ja. Wir hätten nicht überlebt ohne die Neutralität. Und an der Zweiten Weltkrieg, an der Zweiten Weltkrieg sind wir sehr neutral gewesen, das würde ich also betonen. Wir haben aber Schlaumeiereien zugelassen. Ja, okay. Und wir haben auch gewusst, und zwar gegenüber den Deutschen haben wir Konzessionen gemacht, wir haben gegenüber den Alliierten Konzessionen gemacht, das haben wir gemacht. Und um da geht's mir ein bisschen, und das ist ein bisschen Kritik an eurer Position. Ich glaube, realpolitisch gesehen, wo der Krieg ausgebrochen ist, haben wir nicht einen wahnsinnigen Spielraum gehabt. Wenn wir dort gesagt hätten, ja, wir machen da nicht mit in den Sanktionen, dann hätten wir einen unglaublichen Druck müssen erfahren von den Amerikanern, auch von den Briten, von Leuten, die einfach für uns relativ wichtig sind. Und was ich falsch finde bei unserem Bundesrat ist, und da bin ich wieder einer bei dir, dass wir überhaupt nicht eigenständig ein Sanktionsregime gemacht haben. Wir hätten können sagen, wir tun Teil von den Sanktionen übernehmen, nämlich genau die, die wir wissen, die sind die wichtigsten. Finanzplatz zum Beispiel ist einfach wichtig gewesen, dass wir dort mitmachen. Aber Überflugsrecht von den Russen zwischen St. Margrethe und Genf wäre nicht nötig gewesen, dass wir das eigentlich auch noch mitmachen. Und jetzt wird es immer schlimmer. Der Bundesrat tut nur noch wie ein kleines Hündchen, tut einfach Brüssel nachspringen und auch immer nur der EU und nicht zugeben, dass es eigentlich um Amerika geht. Und das regt mich auch auf. Aber noch einmal zurück zu der Neutralität. Neutralität ist nie so ein heiliges Dogma gewesen, wie ihr das teilweise darstellt.
Aber Markus, genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Wir haben ja gesagt, wir sind nicht einfach generell gegen Sanktionen. Wir haben einfach gesagt, die Schweiz muss ein Ort sein, wo die nicht umgangen werden können. Und wir wollen eigenständig über Sanktionen entscheiden können. Und den Antrag, den haben wir gebraucht. Aber es ist uns verwehrt geblieben, um den letzten Artikel in dieser Resolution vom Nationalrat rauszustreichen. Da hat man uns verwehrt, da haben wir nicht können darüber abstimmen. Und da bedauere ich natürlich das tiefste. Weil das wäre unser Weg gewesen. Wir haben nicht gesagt, eben, wir haben nicht irgendwie Parteien ergriffen für Russland. Wir haben ganz klar den Krieg verurteilt und das hat jeder Vertreter von uns gemacht. Und wer es nicht glaubt, kann gerne mal TV vom letzten Samstag nachschauen, wo nochmal ganz klar Stellung
bezogen wird. Ich erwarte einfach auch ein bisschen Demut gegenüber...
Ja. Ich möchte noch etwas sagen. Der Merkel hat das ja angesprochen, dass international jetzt schon Verunsicherung ist, ob die Schweiz noch neutral ist. Der Bill Clinton hat zum Beispiel bei CNN gesagt, es sei toll, dass die Schweiz sich auf die Seite vom Westen schlägt. Wenn man jetzt schaut, den Auftritt vom Bundespräsident Gassis auf dem Bundesplatz, Schaltung zum Lieber Volodymyr Zelensky, überall hängen ukrainische Flaggen, die ganze Stadt Zürich ist beflaggt.
Das ist alles überflüssig, das ist dumm. Das sollte man nicht machen. Ich hätte auch, ich meine, ja, die russische Botschaft hat sich jetzt gestern auch beklagt und so weiter. Mhm. Das hätte man alles nicht müssen machen. Das hat auch etwas zu tun mit unserer Plapperkultur. Im Bundesrat, auch in der Verwaltung, da gibt es viele ehemalige Journalisten, die den Bundesrat beraten. Und Journalisten wollen die ganze Zeit plappern, wie ich auch. Aber für einen Außenminister wäre es jetzt schaurig gut, er würde nichts mehr sagen. Er würde ganz ruhig bleiben. Und das ist schon auch, das meine ich mit Schlaumeiereien. Die Schweizer haben früher noch die Neutralität immer, eben Schlaumeier ist auch ausgelebt. Ich gebe ein Beispiel, das ich wichtig finde und wo der Christoph Blocher ganz gut kennt. GOCOM war ja so eine Liste von den Amerikanern, die haben in den 50er Jahren eigentlich erwartet, dass alle Westen keine Hightech-Maschinen, Waffen und so weiter der Sowjetunion verkaufen. Das war ganz wichtig, eine Sanktionsliste. Die Schweiz hat natürlich mitmachen. Und das ist einfach klar gewesen. Wir müssen mitmachen. Aber es war eindeutig gegen die Neutralität gewesen. Das haben wir nicht können machen, eigentlich. Und wie haben es die Schweizer damals gemacht? Die Schweizer haben nie gesagt, wir können da irgendwie die Sanktionslisten unterstützen, sondern der Bundesrat ist zu den wichtigsten CEO gegangen von den grossen Firmen und hat gesagt, hört mal zu, ihr müsst jetzt freiwillig einfach solche Geschäfte nicht machen. Damals sind alle CEOs von der Schweizer Industrie sind noch Oberste gewesen, im Generalstab, haben volles Verständnis gehabt. Wir haben bis in die 70er Jahre haben wir das durchgehabt, ohne je formalisieren, ohne ein Gesetz. Und alle haben können sagen, wir sind neutral und die Russen haben uns nichts können vorwerfen. Okay. So muss man handeln. Aber das wäre gut gewesen.
Dann muss ich jetzt fragen, wie du Christoph Blocher interpretierst, dass er jetzt das wird in die Verfassung schreiben, umfassend.
Nachdem der Scherbenhaufen angerichtet wurde, finde ich es schon richtig, dass die SVP sagt, wir wollen die Neutralität, finde die Initiativen auch gut, das ist alles okay.
Das
ist
nicht der Punkt. Vorher der Mike angegriffen und hast gesagt, das ist völlig jenseits, was seine
Partei. Weil wir über das nicht abstimmen, das ist doch gut. Ja, ich finde seine Position nicht gut und wenn die Initiative kommt, dann stimme ich vielleicht dagegen. Aber ich finde es völlig richtig, dass wir eine Partei haben, die sagt, wir wollen die absolute Neutralität verteidigen. Das finde ich gut und das hilft uns übrigens auch wieder im Ausland. Das hilft uns, weil die Leute merken, aha, das ist nicht ein eindeutiger Konsens in der Schweiz, wie man die Neutralität interpretiert. Das finde ich gut.
Marianne, hast du resigniert?
Ja, also ich höre jetzt einfach mal vor, ich hätte gerne etwas sagen. Nein. Ich sehe natürlich die Frage mit der Neutralität ganz anders. Einfach nochmal einmal, oder? Wir gehören im Westen an. Wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Demokratie. Und das ist weltweit relativ einmalig, dass, wir, dass es verschiedenste Rechtsstaaten und Demokratien gibt. Und für das bin ich ganz enorm dankbar. Und darum sind wir in einem gewissen Sinn eingebettet im Westen. Wir vertreten die gleichen Werte, wir vertreten die gleichen demokratischen Grundsätze. Und die haben wir zu verteidigen gegen so eine Diktatur, gegen so eine Autokratie, wie eben beispielsweise Russland ist. Und darum kannst du nicht einfach sagen, ja, wir tun uns jetzt hier völlig isolieren und immer während der Neutralität. Weißt du, was ist
die Frage? Die Frage müssen wir doch auch
Es
kann ja nicht sein, dass jetzt ein Thierry, Blockade NATO
wir sind ein Teil. Du musst dem mir immer reinreden. Also, weißt du, muss er mir immer reinreden? Ja, genau. Weil ich finde, jetzt irgendwie müsstest du als Moderator, dann könntest du das jetzt auch mal sagen. Es geht doch letztlich um auch eine europäische und westliche mit Amerika-Sicherheitsarchitektur. Vergiss es doch, dass wir unser Land könnten selber verteidigen. Wir müssen aber innerhalb von dem Gefüge NATO einfach so stark sein, dass wir eben können beitragen, das Land eben sicher zu verteidigen. Was meinst denn du eigentlich, wenn der erste Panzer, ich will nicht zur NATO, ich sage nur, wir sind Teil von dieser Sicherheitsarchitektur. Meinst du eigentlich, wenn der erste Panzer in Konstanz über die Brücke hineinrügelt, dann fangen wir an, uns auch selber verteidigen? Wir sind ja rundum, gehören wir dazu.
Und haben wir das Gegenteil
beweisen. Weißt du was? Nein, haben wir nicht.
Die Neutralität,
haben wir einfach nicht.
Stimmt. Und also so eine Annäherung an die NATO, dann tun wir die Neutralität definitiv begraben, weil dann tun wir die Seiten wechseln. Wenn dann ein Angriff gestartet wird, ist die Schweiz mit.
Wir müssen einfach so stark sein, dass wir uns selber verteidigen können.
Das ist ein Vorschlag, weil das ist ein Thema, das wir noch schnell vertiefen können mit der NATO, weil das der Thierry Burkhardt, Präsident von der FDP, aufgebracht hat. Aber ich habe es nicht so verstanden, dass er sagt, wir wollen
NATO. Nein, hat er überhaupt nicht gesagt, wir sind umgeben von NATO-Ländern. Ja, genau.
Wir machen ja Übungen zusammen mit NATO-Partnern. Aber ich glaube, er hat sogar explizit gesagt, das heisst nicht ein NATO-Beitritt.
Nein, willst du einfach um den Gotthard herumfliegen mit diesen Flügern?
Zu dem, was Marian gesagt hat. Marian, ich finde, erstens, wir sind schon vor 1939 ein Rechtsstaat und haben damals auch zum Westen gehört. Also weißt, die Schweiz gehört schon lange zum Westen. Eigentlich seit 1515. So ist es nicht. Also das finde ich gar kein gutes Argument, dass man sagt, wir sind Teil vom Westen. Nein, wie das haben wir 1939 haben wir auch nicht gesagt, wir schliessen uns jetzt den Alliierten an. Das geht doch nicht. Also das Verständnis von Neutralität ist schon, dass wir in einem Konflikt neutral bleiben. Dass man nachher Abstrich macht, aus realpolitischen Gründen, das finde ich selbstverständlich. Und dann finde ich auch, das ist auch nicht ganz aufrichtig von der SVP, wenn sie das nachher so zu einem Dogma machen und sagen, ja, das hätte früher noch nie gegeben. Das stimmt nicht. Aber das Zweite, und jetzt noch wegen der NATO-Annäherung. Eine NATO-Annäherung ist einfach nicht mehrheitsfähig in dem
Land. Nein, es geht ja nicht um eine NATO-Annäherung.
Das ist aber blöd im Moll. Also, wenn Thierry Burkhardt geht um die Annäherung. Nein, es geht. Das hat er gesagt. Er will mehr Kooperation mit der NATO.
Es geht um Bewusstsein, dass wir alleine.
Das weiss doch jeder Mensch. Hör doch mal auf mit dem Schrott. Wir wissen doch, wir sind ein Kleinstaat seit 8000 Jahren. Genau. Wir wissen doch, dass wir klein sind, Maria.
Ja, aber eben, es geht doch darum, und einfach nochmal. Ich kann einfach mit grosser Demut, muss ich sagen, bin ich ganz enorm froh, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Richtung gekommen haben und wir nicht Nazi-Deutschland gehört haben. Und das haben wir nicht allein erreicht.
Aber wenn wir 1939, wenn wir 1939 gesagt hätten, wir schliessen uns jetzt den Franzosen an, dann wären wir besetzt worden von den Nazis. Und dann hätten wir alles das miterlebt, was die Holländer erlebt haben, was Dänen erlebt haben, was die Kleinstaaten erlebt haben. Die haben übrigens auch alle wollen neutral bleiben und sind auch alle neutral gewesen. Holland ist auch neutral gewesen, Belgien auch. Das ist doch nicht der Punkt. Und die Sicherheitsarchitektur von Europa. Ja, wir sind im Kalten Krieg immer eingebunden gewesen, die Architektur. Immer. Wir haben immer
kooperiert mit den NATO.
Jetzt sind wir Profiteur. Aber nicht damals.
Ich würde vorschlagen, dass der Mike noch das letzte Wort hat zu dem Thema und dass wir nachher doch noch ein ganz anderes Thema ansprechen.
Ja, Ja, da bin ich natürlich sehr froh, dass ich die abschließenden Worte habe.
Ja, jetzt muss ich so viel Zeit aufwenden mit so Schrott.
Nein, für mich ist es wirklich wichtig. Und ich glaube, das ist im Interesse von uns allen hier am Tisch, dass wir das Blutvergießen so schnell wie möglich können beenden können, dass es zu Friedensverhandlungen kommt, egal wie viel Kraft das da braucht, aber an dem müssen wir geschlossen arbeiten.
Ja gut, aber da haben wir jetzt nicht in der Hand, Mike. Also das ist jetzt wirklich
also nicht unser Ding. Da würden wir jetzt, glaube ich, nicht drüber streiten. Das ist ja völlig klar. Gut. Also, reden wir noch ein bisschen über etwas anderes, nämlich über das Schweizer Film «Schaffen». Am 15. Mai stimmen wir ab über ein neues Gesetz, das vorgeschlagen ist, dass Streamingdienst 4% von ihrem Umsatz sollten zahlen, um mit dem Geld die Schweizer Filmschaffen fördern, noch mehr fördern, als es jetzt schon gefördert wird von verschiedenen Institutionen. Und es soll auch noch Quote geben, dass 30% europäische Produktionen müssen gezeigt werden. Es ist fast ein bisschen klassische Subvention. Ich sollte nicht alles ablesen, auf dem Papier. Fast ein bisschen klassische Diskussion zwischen mehr und weniger Staat. Du hast mir vor der Sendung gesagt, du findest es gut.
So, ja, als ich das letzte Mal da war, haben wir über das Mediengesetz geredet. Jetzt reden wir über das Filmgesetz. Das ist ja eigentlich die ähnliche Thematik. Oder willst du sagen, einheimische arbeiten? Ja. Willst du die einheimischen Filmproduktionen stützen oder nicht? Ich bin ein sehr kulturaffiner Mensch. Ich finde, da kannst du ohne einen einzigen Steuerfranken rauszuschiessen, kannst du einheimische Schaffen stützen. Und da stehe ich dafür. Und ich
wirklich... Ist ja nur ein moderater Betrag, sagen die Befürworter.
Ja, also meine, es haben ja nicht so viele Länder, haben die Institution, die Streamingdienste dort unterstützen. Aber immerhin, es ist Spanien, es ist Frankreich und es sind mehr.
Streamingdienste werden unterstützt.
Also
Streamingdienste werden besteuert.
Ja, genau. Sorry. Der Film, wollte ich sagen. Es sind ja etwa 3 Länder, die das haben. Und also jetzt gerade beim spanischen Film hat ja das noch relativ viel gegeben, ein paar Hits gegeben. Und ich finde jetzt, ich sehe einfach nicht ein, wieso, also wenn man immer sagt, mit meinem Netflix-Abo muss ich jetzt noch auf Schweizer Filme unterstützen. Ich sage, mit meinem Netflix-Abo muss ich auch andere Filme unterstützen und andere Filme anschauen. Wieso nicht Schweizer Filme? Ich sehe das einfach nicht.
Aber das ist doch Umverteilungspolitik an Gogo. Sorry, jetzt muss der Staat uns noch das TV-Programm vom Abend vorschreiben, indem dass man sagt, ja, 30% von allen Angeboten, das müssen dann schon europäische Filme sein. Es entscheidet nicht mehr der Markt. Entscheidet ein Back, oder? Was da gezeigt wird auf diesen Streaming-Angeboten, völlig frei von irgendwelchen Qualitätsanforderungen. Denn die 4% vom Umsatz, das ist ja, also ich weiss nicht, wer auf so eine Idee kommt, um den Umsatz neu zu besteuern, das ist für viele Privatsender,
gut,
für
die hast Flüchte, ja bei den Sendern auch riesiges, grossen,
ein riesiges Problem. Denen geht es am Schluss um die Existenz und dass man auf solche Ideen kommt. Das ist mir also wirklich Realität.
Die Frage ist ja, wird der Schweizer Film besser durch das, Markus? Bringt das etwas?
Wann sind das letzte Mal im Kino gesehen und haben einen Schweizer Film geschaut? Marianne?
Gut, es geht ja auch um Produktionen, oder? Internationale Produktionen, die sich nachher einem in internationalen Publikum präsentieren auf Netflix, oder?
Wann hast du den letzten Film geschaut, den letzten Schweizer Film, den du richtig gut gefunden hast?
Also weißt du was, ich bin jetzt wirklich einfach sehr lange nicht mehr im Kino gewesen. Das war dem Corona geschuldet gewesen. Das ist schon dem Corona.
Nein, aber weißt du, ich glaube, das, was du sagst, das teile ich ja. Ich bin ja irgendwo auch.
Ich schaue es nicht im Kino.
Wir wollen ja das Einheimische schaffen, wollen wir. Ja? Ich habe ja auch gerne Schweizer Medien. Also geht eher darum, wie kann man das besser dafür sorgen, dass es Schweizer Filme gibt oder nicht. Und ich glaube, wenn du schaust, entwickelt jetzt 20 Jahre, wir geben denen immer mehr Geld. Immer mehr Geld. Mhm. Und der Film wird immer schlechter. Offensichtlich. Entschuldigung. Wenn du uns vergleichst mit Dänemark, wo ein kleineres Land ist als wir, die haben viel bessere Filme. Die haben auch Filmförderung, das stimmt, auch staatliche Filmförderung. Ja. Aber das ist offensichtlich nicht der entscheidende Punkt. Die haben nicht mehr Geld und sind deswegen besser.
Ist so,
der Punkt ist, wenn du gute Filme willst, müssen wir vielleicht mal mehr überlegen, was können wir machen, dass wir in diesem Land gute Filme machen können. Wo die Leute auch schauen wollen. Das mit dem Geld ist einfach immer das Gleiche. Man hat das Gefühl, das Problem sei gelöst. Und es ist nicht gelöst. Es wäre bei den Medien eben nicht gelöst gewesen. Ja. Das Problem kann man nicht lösen mit mehr Geld.
Ja, weißt, aber interessanterweise will ich bei diesem Punkt gar nicht widersprechen, weil ich glaube eben auch, dass das nichts bringt, ganz ehrlich gesagt. Und ich
du kannst immer sagen,
selbstständiger Journalist, ja. Ich produziere auch Sachen, auch für Kunden. Aber am Schluss ist es so, entweder finden die Leute den Film gut und dann wollen sie schauen. Und wenn du so starke Filme machst, dass du sie sogar kannst bei Netflix verkaufen, dann schaut die ganze Welt auch gerne einen Heidi-Film auf Netflix. Aber das hat, ich glaube einfach nicht, dass du das mit Geld
ja gut, aber das ist eine Grundsatzfrage. Sollst du Kultur fördern oder nicht? Ja, kannst du der Kultur auch gar nichts geben? Wegen dem, wird sie dann besser oder wird sie dann schlechter? Nur Kultur tut sich ja wie nicht selber tragen.
Aber Marianne, das ist doch empirisch der Beleg. Wir wissen doch, dass wir einen Kulturbetrieb haben, wo ich finde, der ist nicht mehr gut. Dann haben die viel weniger Geld gehabt und besser sind besser gewesen.
Ja gut, aber das sind jetzt auch einfach so Wertungen, oder? Ich meine, du sagst, du behauptest das jetzt einfach, oder? Die Kultur ist nicht mehr gut. Finde ich nicht, nein. Ich bin Kulturkonsumentin.
Aber sag es mal konkret. Haben wir einen international angesehenen Schriftsteller? In den 50er Jahren haben wir zwei gehabt, wo in New York ihre Stücke aufgeführt worden sind, alles privatwirtschaftlich. Die haben keinen einzigen Rappen bekommen vom Staat.
Dürrmatt und Frisch.
Ja, also. Ja. Oder der Schweizer Film von den 50er Jahren ist saugut.
Es sind mehr gute Filme. Michael Steiner hat mehrere hervorragende Schweizer
Filme gemacht. Das ist der einzige, der gut ist. Das ist der einzige, der gut ist und der bräuchte wahrscheinlich keine Subvention. Obwohl er ist, ich habe gerade...
Das wäre ja das Argument.
Er ist für, du jetzt etwas er ist für das Lex Netflix.
Also. Ja. Nein, müssen wir nicht diskutieren.
Ja, das ist wie mit Bauern fragst.
Nein, aber schau, es ist doch ein Grundsatz.
Was hältst du vom zweiten Teil der Vorlage, dass nachher 30% müssen europäische Produktionen
Ich bin wirklich eine Netflix-Konsumentin und ich schaue sehr viele Produktionen auf Netflix. Mhm. Und dort hat es also zum Teil also auch internationale Produktionen, die kannst du hier nicht schauen, oder? Also wieso kann ich denn nicht europäische schauen? Ja, also das ist das einfach gar nicht.
Das soll doch der Konsument entscheiden. Auch für ein Produkt, das er will. Netflix oder auch Disney Plus oder was alles gibt zum anderen nicht. Die steuern ja da, wo der Konsument möchte. Und wir sind doch ein liberaler, freiheitlicher Staat. Und jetzt kommen wir mal wieder mit der Steuer. Übrigens würden wir uns europäisch an die Spitze bewegen mit so einer Steuer. Aber es gibt nur wenige Länder, wo das hat. Und das ist im negativen Sinn. Wir müssen doch schauen, dass wir da die liberalen Werte leben. Wir sind eine bürgerliche Partei. Und solche Umverteilungspolitik, das sollte man den
Es geht um Grundsatzfrage. Willst du Kultur mehr unterstützen oder willst du sie nicht mehr unterstützen? Da bin ich jetzt halt einfach auf der anderen Seite. Oder? Da müssen wir eben gar nicht
drüber... Aber ist die Vorlage auch falsch. Wenn wir dann die Kultur einfach, wie es der Markus gesagt hat, ein bisschen mit den Spritzkanten, ein bisschen Geld verteilen, ohne Qualitätsanforderungen sind keine Qualitätsanforderungen bestimmt worden. Das ist ja wirklich, ich weiss nicht, wer solche Gesetze verabschiedet. Die besten wie nicht.
Das ist sicher störend. Gut. Auf der anderen
Aber du
Seite,
hast immer
willst jetzt die Qualität messen. Dann gehst du in eine parlamentarische Kommission und machst die Vorführung von dem Film und sagst,
Nein, das ist naiv.
Also, kannst du ja nicht machen.
Du kannst einfach mehr Geld verteilen.
Also, Kultur ist einfach nicht selbststrebend.
Aber wieso? Und ohne Kultur aber wieso sagst du das einfach so?
Es ist
wieso
doch
bist
so.
Du sicher? Nein, wieso?
Nein, es ist doch so, oder? Weil Kultur, weil Produktionen, wo, also ich meine, ich bin ja in verschiedensten kulturellen Einrichtungen tätig, oder? Wir probieren ja wirklich Geld zusammenzukratzen, überall und immer wieder. Ich habe schon so viel müssen erleben, dass Produktionen dann halt einfach schier nicht haben können stattfinden. Also, es ist ja so, oder? Dass der Staat das kulturelle Schaffen in meinen Augen sollte unterstützen. Weil es auch eine Bereicherung ist von unserem Leben, oder? Wenn ihr sagt, wir müssen das nicht mehr machen. Früher hast du Mäzene gehabt, oder?
Und ja, dafür, dass man alle Kultursubventionen streicht,
ja, das ist offenbar
Ja, ich würde noch ein Argument auf Marianne. Weißt du, Marianne, wenn der Staat viel macht, das sehen wir überall. Das sehen wir im Sozialstaat, das sehen wir bei den Bauern, das sehen wir überall. Sobald der Staat anfängt, Geld zu schütten, hört es nicht mehr auf. Das ist das Erste. Das stimmt, das ist einfach empirisch so. Und das Zweite ist, alle Privaten sagen dann, okay, warum soll ich da überhaupt etwas machen? Ich bin nicht so sicher, wenn der Staat sich massiv zurückziehen aus der Kultur. Massiv! Das Opernhaus würde dort sicher genug finden. UBS, CS und so weiter, die das zahlen. Es gibt so viele reiche Leute in der Schweiz. So unendlich viele reiche Leute. Und diesen Leuten müsstest du nur sagen, wenn du Kultur unterstützt, dann kannst du deine Steuern senken. Ja, das, gut, ist wie Charity. Und dann können wir, tun doch mal einen Systemwechsel überlegen. Weil wir haben jetzt das System, das du sagst, haben wir seit 40 Jahren, unsere Kultur wird immer schlechter. Theater. Wann bist du das letzte Mal im Schauspielhaus gewesen? Das kann man nicht mehr gehen. Es ist so ein Schrott. Und das ist doch das Thema. Wir haben ein System eingerichtet, wo eigentlich nicht zum Ziel führt.
Gut, also,
wieso nicht mal unten?
Aber weißt du, früher hast du
Ich wäre sogar bereit, um so einen Systemwechsel zu fordern im Bundesbären. Weil ich glaube auch, es gibt genug Leute in diesem Land, die bereit wären, wirklich aktiv zu fördern. Es gibt Unternehmen, die
sicher sagen, du, oder?
Nein, es gibt aber Unternehmen, ich habe leider nicht so ein grosses
Vermögen. Die Unternehmen machen das auch. Es ist nicht genau, so, dass die Unternehmen das
glaube,
nicht machen.
Ich glaube, da wird sich zu einem grossen Teil, wie der Markus, das wird sich selber tragen. Und zwar die Sachen, die auch einen Markt finden. Mhm. Und eben das Zeug, das ein bisschen abgespaced ist oder nur sehr wenige anspricht, das mag sein, das bricht vielleicht weg.
Schau, ich bin die Erste, die findet, also nicht jeder Strich auf einem Papier ist Kunst, oder? Das ist ja, aber das ist banal, oder? Das so gut sagen, oder? Letztlich, oder? Bin ich so dankbar, oder? Für die kulturelle Vielfalt, die wir in diesem Land eben haben. Und wenn du findest es jetzt alles daneben, ich finde es überhaupt nicht. Ich finde, ohne die Kultur, oder? Was hat, Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur,
Das ist genau wieder so eine rhetorische Finte.
Ja,
ich habe nie gesagt, ich will keine Kultur. Ich will mehr Kultur.
Wer hat das
gesagt? Aber es geht um die Finanzierung. Du sagst einfach, der Staat löst alle Probleme.
Aber weißt,
und das geht nicht. Es wird nicht zum Ziel führen. Warte jetzt mal, Marianne, bin ich nicht ganz
fertig. Kulturschaffende verdienen nicht so viel, oder?
Weil sie nur noch zum Staat gehen, hübeln und sagen, was muss ich machen, damit ich Subventionen bekomme. Entschuldigung, gemeinsame Freundin von uns, weisst auch, wie das läuft. Irgendwelche Subventionen, die man dann irgendwo überkommt, und es bringt nichts. Der Punkt ist, dass das sobald das du, und wir sehen es zum Beispiel im Kunstbetrieb, wo immer noch sehr viel Geld drin ist, wo der Staat ein bisschen weniger muss machen, hast du durchaus in der Schweiz international anerkannte Künstler. Theater, wo praktisch nur der Staat ist, kannst du vergessen. Film ist auch ziemlich schlecht geworden. Auch die Schriftsteller sind nicht mehr, was früher noch gewesen sind. Mm. Mäzene hast du vorher erwähnt. Wieso sollen wir keine Mäzene mehr haben?
Vorschlag.
Ich sage, das Mäzenatentum hat auch etwas Demütigendes gehabt. Es war zwar schön, wenn dich ein Mäzen unterstützt hat, aber der, den er dann nicht unterstützt hat, der ist dann irgendwie schier verhungert. Oder? Früher hast du nur Mäzenatentum gehabt, heute hast du irgendwo ein bisschen eine Mischung. Oder? Ja, da musst du musst darauf ankommen.
Heute muss gehören wollen beim Politiker.
Machen wir da einen Punkt. Find's recht gut, dass wir das noch ganz grundsätzlich angeschaut haben. Ist natürlich ein bisschen radikal, logisch. Wir haben das jetzt seit Jahrzehnten. Und an dem rüttelt eigentlich nicht wirklich jemand. Aber mach doch mal einen Vorstoss. Wie bei der Neutralität. Dann
diskutieren wir wenigstens drüber. Mach doch einen Vorstoss, wenn ich Kultur abschaffen.
Nein, das ist genau der Punkt. Wir wollen nicht Kultur abschaffen. Wir wollen nur eine Debatte, was wäre eine vernünftige Finanzierung von der Kultur. Und niemand ist gegen Kultur.
Ja, so viel Geld kommt
jetzt auch wieder nicht über die Kultur gemacht wird.
So viel Geld kommt jetzt auch wieder nicht über im Vergleich zu allem anderen.
Danke vielmals. Am Schluss von der Diskussion ist
Das ist schon ein Putin.
Danke vielmals, Markus. Schön, dass du da bist. Marion, Mike Hecker, herzlichen Dank für die Premiere. Danke fürs Zuschauen.